Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Auch wenn es in der deutschen Wirtschaft in weiten Teilen zumindest an allen Ecken und Enden hakt, auf dem deutschen Arbeitsmarkt schlägt davon nichts durch. Der zeigt sich auch im Mai in stabiler Verfassung. Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem noch auf die Hauptversammlung beim Windkraftanlagenhersteller Nordex eingehen, sowie auf die Finanzbranche schauen. Wie digital ist dieser Wirtschaftsbereich eigentlich inzwischen aufgestellt? Dazu gab es eine Erhebung, die wir vorstellen. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Zum Start aber schauen wir auf die Inflation im Euroraum. Nachdem gestern das Statistische Bundesamt die erste Schätzung zur Entwicklung der Verbraucherpreise im Mai in Deutschland vorgelegt hatte, wurde heute vom Europäischen Statistikamt die erste Schätzung für die Eurozone veröffentlicht. Mehr dazu von Jakob Mayer.
Laut der Schnellschätzung von Eurostat haben Waren und Dienstleistungen im Euroraum im Mai durchschnittlich 8,1% mehr gekostet als vor einem Jahr. Auch dieses neue Rekordhoch wird getrieben von den weiter steigenden Energiepreisen infolge des Ukraine-Krieges. Energie ist gegenüber dem Vorjahresmonat um 39% teurer geworden. Lebens- und Genussmittel kosten 7,5% mehr. Damit sind die Verbraucherpreise in den vergangenen Monaten so stark angestiegen wie noch nie seit Einführung der Gemeinschaftswährung. Für Deutschland schätzt die Behörde in Luxemburg 8,7% Teuerung. Das Statistische Bundesamt geht von 7,9% aus. Die höchste Inflation im Euroraum verzeichnet Eurostat für die baltischen Staaten, allen voran Estland mit 20%. Die EU-Kommission hat ihre Inflationsprognose für das laufende Jahr fast verdoppelt auf durchschnittlich 6,1%. Sie geht davon aus, dass die Teuerungsrate im zweiten Quartal einen Höhepunkt erreicht und dann langsam sinkt, aber auch im kommenden Jahr über der Marke von 2% bleiben wird, die Europäische Zentralbank als optimal ansieht.
Informationen von Jakob Mayer. Die Inflationsrate für den Mai in der Eurozone liegt also vor, zumindest die erste Schätzung. Wie reagieren die Anleger an der Börse auf diese Entwicklung? Mit dieser Frage kommen wir zum Blick auf das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett. Für uns beobachtet von Sebastian Schreiber, den ich jetzt in unserem Börsenstudio begrüße. Was also, Herr Schreiber, ist beim Deutschen Aktienindex zu sehen?
Ja, Herr Hetzke, da zeigen sich die Folgen dieser hohen Inflation heute durchaus. Der DAX hatte am Vormittag einen ziemlichen Knick nach unten gemacht. Aktuell notiert die deutsche Leitbörse bei einem Stand von 14.469 Punkten. Einem Minus von 0,73% ist das. Natürlich ist die hohe Inflation kein neues Thema für den Aktienmarkt. Die hohen Preise sind seit Monaten hier präsent. Aber die Zahl 8,1% verdeutlicht, dass dieses Problem keineswegs gelöst ist. Über die Folgen habe ich vor der Sendung mit Felix Hüfner gesprochen. Er ist der Chefvolkswirt der Bank UBS. Ich habe ihn gefragt, ob ihn der Anstieg auf jetzt 8,1% in der Eurozone trotz aller Vorzeichen dann doch überrascht hat.
Wir sind überrascht. Es ist eine weitere Zahl, die höher ausfällt als gedacht. Wenn man schaut, woran es gelegen hat, sind es die üblichen Verdächtigen. Die Energiepreise haben sich stärker bemerkbar gemacht. Die Nahrungsmittelpreise schlagen stärker durch. Und dann eben auch die Güterpreise. Die Unternehmen haben höhere Kosten, um Güter zu produzieren und geben dies an die Verbraucher weiter.
Wir sehen, dass der Druck damit ja auch auf die Europäische Zentralbank steigt, zu reagieren. Die US-Notenbank Fed hat das schon getan, ist vorausgegangen, hat den Leitzins in den USA bereits erhöht. Jetzt hören wir, dass es auch in der Eurozone im Juli soweit sein könnte mit einem ersten Zinsschritt. Ist das ausreichend? Wie stark muss die Europäische Zentralbank da jetzt aus Ihrer Sicht aufs Gaspedal drücken?
Ja, wir gehen davon aus, dass die Zinsen im Juli steigen und in der Sitzung nächste Woche das im Prinzip angekündigt wird. Bei der EZB ist es ja so, dass sie immer noch Anleihen kauft, also nicht nur die Zinsen niedrig hält, sondern auch noch Anleihen kauft. Das muss sie erstmal beenden. Das ist so der erste Schritt, der jetzt kommt. Der, glauben wir, findet Anfang Juli statt und dann kommt die erste Zinserhöhung. Und dann glauben wir, dass praktisch in jedem Quartal weitere Zinserhöhungen folgen, also im September weiter, im Dezember und nächstes Jahr dann noch viermal.
Gehen Sie davon aus, dass der Leitzins in der Eurozone dann erstmal um 0,25 Prozentpunkt steigt oder gleich schon mehr um 0,5 Prozentpunkt?
Wir glauben, dass es um 0,25 Prozentpunkt hochgeht, zumindest am Anfang. Wir glauben, dass das die Intention ist, der EZB auch Panik zu vermeiden. Wenn es größere Überraschungen auf der Inflationsseite gibt, auch weiter ins zweite Halbjahr hinein und wenn sich dort keine Abkühlung abzeichnet und wenn auch die Lohnentwicklung, auf die es jetzt sehr, sehr stark ankommt im zweiten Halbjahr, wesentlich stärker ausfällt als gedacht, dann kann man sicherlich größere Schritte zu einem späteren Zeitpunkt nicht ausschließen. Aber wir glauben, der Anfang wird mit 25 Basispunkten passieren.
Stichwort Abkühlung. Das IFO-Institut befragt ja jeden Monat Unternehmen zu ihrer Preisplanung. Zuletzt kam dabei heraus, dass weniger Unternehmen die Preise erhöhen wollen als noch zuvor. Das spricht dafür, dass die Inflation vielleicht langsam abnehmen könnte. Sehen Sie das auch so, dass wir da praktisch den Höhepunkt gerade erleben oder dann erlebt haben?
Ja, wir glauben, wir sind nah am Höhepunkt, wobei die Energiepreise unglaublich volatil sind und es schwer machen zu sagen, wo man genau sich stabilisiert. Aber wir gehen davon aus, dass wir um die 8% uns stabilisieren, dieses Niveau ungefähr bis in den September halten und dann nächstes Jahr zurückfallen auf etwa 2,5%. Das reflektiert im Prinzip, dass die Energiepreise nicht weiter steigen, sondern sich stabilisieren. Ganz entscheidend fürs nächste Jahr, ich komme wieder darauf zurück, ist wirklich die Lohnentwicklung. Denn wenn die Löhne stärker steigen als gedacht, würde das für Unternehmen höhere Kosten bedeuten, die sie dann weitergeben würden. Und das ist etwas, was die EZB sehr, sehr stark im Auge hat.
Sagt Felix Hüfner, der Chefvolkswirt der Bank UBS. Das Gespräch mit ihm habe ich kurz vor der Sendung aufgezeichnet.
Ja, soweit eine Einordnung zur spürbaren Verringerung der Kaufkraft der Verbraucherinnen und Verbraucher im Euroraum. Angesichts der Inflationsdaten der Eurozone, was, Herr Schreiber, tut sich denn beim Euro?
Der Euro kann seine Erholung erstmal nicht weiter fortsetzen. Heute notiert die Gemeinschaftswährung deutlich schwächer bei einem Stand von 1,0706 $.
Die EU-Kommission hat sich darauf geeinigt, künftig weniger Öl als bisher aus Russland zu beziehen. Wenn wir an das Prinzip von Angebot und Nachfrage denken, dann lässt sich schon ahnen, was beim Ölpreis passiert. Aber Sie haben den Blick drauf, Sie wissen es. Was tut sich, auch mit Blick auf Unternehmen in diesem Bereich?
Ja, da ahnen Sie richtig, Herr Hetzke. Der Ölpreis zieht deutlich an. Ein Fass der Nordseesorte Brent kostet aktuell fast $124, heißt ein Plus von knapp 2%. Das ist natürlich zurückzuführen auf den Entschluss der EU-Staaten, deutlich weniger Öl aus Russland zu beziehen, denn damit verknappt sich das Angebot. Für die Mineralölkonzerne bedeutet das heute steigende Kurse, egal ob bei Total in Frankreich, bei Shell in den Niederlanden oder bei BP in Großbritannien.
Und wie wird dieser Beschluss unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten auf dem Börsenparkett diskutiert?
Ja, das ist eine Frage, die ganz zum Thema Inflation passt, das wir ja eben gerade besprochen haben. Der Beschluss zeigt, wie eng Politik, Wirtschaft und auch die Finanzmärkte aktuell beisammen liegen, wie abhängig die Entwicklungen an den Märkten von politischen Entscheidungen sind. Da wächst die Gewissheit, dass es durchaus das Risiko gibt, dass die Energiepreise weiter nach oben klettern mit weitreichenden Folgen für Verbraucher und auch für die Unternehmen.
Angesichts der Entwicklung auf dem Aktienmarkt, was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Die Umlaufrendite steigt heute leicht auf einen Stand von 0,97%. Der Goldpreis gibt nach, die Feinunze kostet $1,849.
Heute gibt es wieder Meldungen über Durchsuchungen, und zwar Durchsuchungen bei der Deutschen Bank und ihrer Fondtochter DWS. Was ist bisher bekannt?
Es geht nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt um den Vorwurf des Kapitalanlagebetrugs. Seit Monaten kursieren ja schon Vorwürfe gegen die Fondsgesellschaft DWS. Sie habe Greenwashing betrieben, heißt nicht ganz so grüne Finanzprodukte als grün verkauft. Die DWS weist diese Vorwürfe zurück. Die Aktie des Fondsanbieters verliert heute 2,7%. Papiere der Deutschen Bank verlieren 2,4%.
Heute gab es einige Nachrichten zu Käufen und Verkäufen vom Spezialchemiekonzern Lanxess, auch mal ein ehemaliger DAX-Kandidat. Wie reagieren die Anleger?
Die sind dem Kurs zufolge begeistert. Lanxess übernimmt gemeinsam mit einem Investor das Kunststoffgeschäft eines niederländischen Chemiekonzerns. Der Kurs der Lanxess-Aktie schießt in die Höhe, ein Plus von 10%. Und damit steht Lanxess, der Chemiekonzern, auch ganz vorne im MDAX, dem Index der mittelgroßen Konzerne.
Sebastian Schreiber über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Wie digital ist die deutsche Finanzbranche aufgestellt? Mit dieser Frage hat sich der Digitalverband Bitkom beschäftigt. Und das ist natürlich ein Aspekt des Bereichs. Die andere Frage, die auf der Hand liegt, ist natürlich, wie wird das Angebot der Banken angenommen? Wie reagiert der Kunde und was wünscht er sich? Für uns war mein Kollege Timur Göktsche bei der Vorlage der Umfrage dabei, auf digitalem Weg natürlich. Herr Göktsche, für alle Laien vorweg, was zählt überhaupt zu den digitalen Angeboten der Finanzbranche?
Ja, zu den digitalen Angeboten gehört vor allem die Online-Banking-App, mit der das Online-Banking, also Kontostand checken, Überweisungen tätigen oder die Verwaltung von Daueraufträgen, sich einfach am Smartphone erledigen lässt. Ein weiteres Angebot ist das Mobile Payment Verfahren, also das Bezahlen zum Beispiel an der Supermarktkasse mit Google Pay oder Apple Pay. Dadurch wird das Smartphone zur Bankkarte und kann an das Kartenlesegerät gehalten werden, um kontaktlos an der Kasse zu bezahlen. Doch auch Kryptowährungen wie Bitcoin und andere Finanzanlageprodukte lassen sich online kaufen.
Und wie werden diese Angebote angenommen? Wie ist die Nachfrage von Kundenseite?
Beim Thema Online-Banking ist die Nachfrage sehr hoch, denn knapp 80% der Befragten nutzten dieses Angebot. Davon wickeln die meisten immer noch über den Laptop ihre Online-Bankgeschäfte ab, aber das Smartphone folgt für Kontostandabfragen, Überweisungen und Co. direkt dahinter. Deswegen ist vielen zum Beispiel auch die Benutzerfreundlichkeit der Online-Banking-App wichtig, wenn es darum geht, sich für eine Bank zu entscheiden. Doch in puncto Versicherung ist die Nachfrage deutlich niedriger. Denn nur knapp die Hälfte der Befragten hat angegeben, ihre letzte Versicherung online abgeschlossen zu haben.
Im Digitalbereich können wir ja vereinzelt immer noch so etwas wie eine Generationenfrage beobachten. Für junge Menschen sind die Angebote selbstverständlicher als für viele ältere Menschen. Denken wir nur an die Frage, finde ich noch eine Filiale vor, ja oder nein? Ist das immer noch so?
Ja, also beim Online-Banking ist es immer noch so, dass die jüngeren Menschen deutlich häufiger ihre Bankgeschäfte online erledigen. Bei den 16- bis 49-Jährigen zum Beispiel sind es deutlich über 90%. Aber der Anteil der 65-Jährigen beträgt dabei knapp nur ein Drittel. Allerdings ist es interessant zu beobachten, dass der Anteil der Älteren, die fürs Online-Banking ihr Smartphone benutzen, deutlich gestiegen ist, wenn wir das mit dem Vorjahr vergleichen. Denn knapp die Hälfte erledigt ihre Online-Banking-Geschäfte mittlerweile über das Smartphone. Auch was den Abschluss von Versicherungen per Smartphone angeht, sind die jüngeren Befragten deutlich aufgeschlossener. Allerdings haben 20% der über 65-Jährigen es entweder schon einmal gemacht oder können sich in Zukunft definitiv vorstellen.
Apropos Zukunft, hat sich denn bei den Angeboten oder auch bei der Nutzung der Angebote etwas geändert, wenn wir zurückblicken auf die Corona-Pandemie, durch die Corona-Pandemie?
Ja, bei den Angeboten scheint es nicht so viel Veränderung gegeben zu haben. Aber beim Blick auf die Nutzung ist interessant zu beobachten, wie es während der ersten beiden Corona-Jahre, also 2020 und 2021, einen Anstieg zum Beispiel beim Online-Banking gegeben hat und diese Entwicklung in diesem Jahr aber ganz leicht rückläufig ist. Das ist zumindest bei den über 50-Jährigen zu beobachten. Ebenso interessant ist die Nutzungsentwicklung von Videoanrufen, wenn es darum geht, sich von einer Bank oder einem Finanzdienstleister beraten zu lassen. Im Vergleich zum Vorjahr ist zwar ein leichter Anstieg zu beobachten, allerdings ist der Anteil der Befragten von 9%, wie ich finde, ziemlich niedrig. Besonders, wenn man ja bedenkt, wie viel mittlerweile ja durch die Corona-Pandemie über Videocalls kommuniziert wird.
Ja, in der Tat. Und gibt es denn von Seiten der Kunden Wünsche, was sich noch ändern müsste, was anders oder was überhaupt angeboten werden sollte? Gab es da Erkenntnisse?
Da gab es einige Erkenntnisse, und zwar Verbesserungswünsche von Seiten der Kunden gibt es auf jeden Fall beim Thema Beratungsqualität. Also da schneiden klassische Beratungsoptionen, also die persönliche Beratung vor Ort und per Telefon, ähnlich ausbaufähig ab wie die digitalen Optionen, also per Videocall, Mail oder Messenger. Die Bewertungen liegen zwischen knapp 20%, da bildet das Schlusslicht die Option Messenger und geht bis hoch auf maximal 64%, das klassische Telefon. Aber ebenso schlechte Noten gibt es für Online-Abschlüsse von Versicherungen. Bei Abschluss von einer privaten Haftpflichtversicherung und Co. haben sich mehr als die Hälfte der Befragten überfordert gefühlt, denn sie fanden es kompliziert, sich durch den Vertragsabschluss zu navigieren.
Timo Götzsche zur Frage, wie digital derzeit die deutsche Finanzbranche ist, eine Umfrage von Bitkom. Da kommt wirtschaftlich derzeit vieles zusammen. Eine hohe Inflation, Probleme bei den Lieferketten mit Folgen für die Produktion und den Verkauf, teure Energie und ein Umbau der Energieversorgung. Das sind konjunkturell unsichere Zeiten, die sich aber bisher auf dem Arbeitsmarkt nicht widerspiegeln. Heute hat die Bundesagentur für Arbeit den neuen Lagebericht für den Mai vorgelegt und den fasst uns Birgit Habrath zusammen.
Manchmal scheint Detlef Scheele selber erstaunt darüber, was er da in Nürnberg verkünden kann. Der Chef der Bundesagentur für Arbeit liest aus der Statistik vor, eine Arbeitslosenquote von 4,9% im Mai. Und das, obwohl die Wachstumsprognosen der Wirtschaft nach unten korrigiert werden.
Das ist schon mal ein Wort, bei so einer Arbeitslosenquote zu landen, nach den pandemischen Jahren, die hinter uns liegen.
2.260.000 Arbeitslose im Mai. Das sind 50.000 weniger als noch im April und fast 430.000 weniger als vor einem Jahr. Die Frühjahrsbelebung fällt aber etwas geringer aus als in den Jahren vor Corona und dem Krieg in der Ukraine. Das könnten erste Bremsspuren sein.
Die Entwicklung der kommenden Monate ist hier nach wie vor mit hohen Unsicherheiten verbunden. Der russische Krieg gegen die Ukraine und die Lieferengpässe belasten die Aussichten. Auf der anderen Seite profitieren Handel und die Dienstleistungen vom Ende der Corona-bedingten Einschränkungen.
Wie überhaupt die Bereitschaft der Firmen, trotz Krise Personal nicht zu entlassen, so hoch ist wie schon seit langem nicht mehr. Der Bedarf an Kräften steigt, vor allem im Bereich Gastronomie. Die Corona-Regelungen wurden aufgehoben, die Gaststätten und Hotels brauchen Kellnerinnen, Köche oder Zimmerkräfte. Doch viele sind während der Pandemie in andere Branchen abgewandert. Das Gesundheitswesen leidet seit Jahren an zu wenig Mitarbeitenden. Nur im verarbeitenden Gewerbe liegt die Zahl der offenen Stellen noch unter Vor-Corona-Zeiten.
Aber die Herausforderungen dieser Branche sind auch vielfältig. Lieferengpässe, Preissteigerungen für Energie und Material, Bewältigung des strukturellen Wandels, der Transformation und allem, was dazugehört.
Was sich in der Statistik für Mai auch bemerkbar macht, sind die Flüchtlinge aus der Ukraine. Die werden jetzt von den Jobcentern betreut. Da geht es nicht nur um die Vermittlung in Arbeit, es werden Unterkünfte gebraucht oder Kita-Plätze. Damit ihnen geholfen werden kann, brauchen die Flüchtlinge erst einmal einen Aufenthaltstitel. Erst dann darf das Jobcenter tätig werden. Genügend Erfahrungen haben die bei der Flüchtlingskrise 2015 schon gesammelt, meint BA-Chef Scheele.
Trotzdem stehen wir vor einer Herausforderung und können auch nicht ausschließen, dass es gerade in großen Städten, denn die Verteilung der Geflüchteten in Deutschland ist natürlich nicht gleichmäßig, dass es in großen Städten an der einen oder anderen Stelle am Anfang noch knirschen könnte. Aber die Übergangsregelung stellt, glaube ich, sicher, dass wir insgesamt den Übergang bewältigen können.
Und die Flüchtlinge dann in Jobs zu vermitteln, dürfte angesichts der vielen offenen Stellen weniger ein Problem sein. Also alles gut auf dem Arbeitsmarkt 2022?
Wird eben dazu kommen, dass die Arbeitslosigkeit weniger sinkt und möglicherweise auch zu einem Kipppunkt auf Null kommt.
Aber mit einem Einbruch auf Dauer rechnet Detlef Scheele erst einmal nicht. Der musste sich heute verabschieden.
Es war die letzte Pressekonferenz von Herrn Scheele hier in Nürnberg.
Der Chef der Bundesagentur geht Ende Juni in Rente. Seine Nachfolgerin arbeitet sich schon ein. Andrea Nahles, die frühere Bundesarbeitsministerin.
Birgit Habrath über die Lage auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland im Mai. Seit der vergangenen Woche ist es amtlich. Der Hersteller von Windkraftanlagen Nordex wird sein Werk für Rotorblätter in Rostock schließen und ins Ausland verlagern. Nordex ist eines der größten Unternehmen im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Und die Landesregierung hatte dementsprechend vieles versucht, um diesen Schritt zu unterbinden. Aber ohne Erfolg. Ende Juni ist Schluss am Standort Rostock. Warum verlässt Nordex den Standort und sind die Anleger mit diesem Beschluss einverstanden? Heute fand die Hauptversammlung des Unternehmens statt, wobei nicht direkt zugehört werden durfte. Was dazu bisher in Erfahrung gebracht werden konnte, was nach draußen drang, mehr dazu von Axel Schröder.
Mit der Schließung der Rotorblattproduktion in Rostock reagiert Nordex auf eine Vielzahl von Problemen, die allen Herstellern zu schaffen machen. Nach Angaben des Unternehmens mussten beispielsweise Projekte in der Ukraine gestoppt werden. Der dadurch entstandene Umsatzausfall betrage 200 Millionen Euro. Dazu kommen gestiegene Stahl- und Frachtpreise und eine mittlerweile starke Konkurrenz durch asiatische Hersteller, sagt Paul Lehmann, Juniorprofessor für Umwelt- und Energieökonomik in Leipzig und am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.
Aus meiner Sicht sind die Gründe insbesondere der globale Wettbewerb, der globale Kostendruck, dem nicht nur Nordex unterliegt, sondern auch andere Hersteller. Zuletzt hatte ja zum Beispiel auch Vestas angekündigt, sein Werk in Lauchhammer zu schließen. Also scheinbar ist das ein Phänomen, was alle Windanlagenhersteller betrifft, dass die Produktion in Europa, in Deutschland einfach nicht mehr wettbewerbsfähig ist und man deswegen Produktion nach Asien zum Beispiel auslagert.
Das Bekenntnis der Ampelkoalition zu einer schnelleren Energiewende und einem beschleunigten Ausbau der Windkraft ändere dabei eben nicht die globalen Rahmenbedingungen, unter denen Windkraftanlagen produziert werden, so Lehmann.
Einerseits ist der Markt eben ein globaler Markt. Der deutsche Markt spielt dabei nur noch eine untergeordnete Rolle. Und der zweite Punkt ist, dass es natürlich für die Unternehmen immer noch sehr unsicher ist, wie stark der Windenergieausbau in Deutschland jetzt tatsächlich, wie schnell beschleunigt wird in Deutschland. Also insofern, glaube ich, wäre es aus einer betriebswirtschaftlichen Sicht sicherlich auch nicht sinnvoll, darauf zu setzen, dass jetzt der Windausbau in Deutschland wieder anzieht.
Bis zum Schluss hatten die Bundesregierung, die Schweriner Landesregierung und auch die IG Metall versucht, das Nordex-Management von einem Erhalt aller Arbeitsplätze in Rostock zu überzeugen. Seit letzter Woche steht aber fest, 500 Angestellte in der Rotorblattproduktion verlieren ihren Arbeitsplatz. Nur die Maschinenhäuser der Anlagen werden noch in Rostock produziert. Heiko Messerschmidt, Sprecher der IG Metall Küste, hält die für Ende Juni geplante Teilschließung der Produktion an der Ostseeküste für einen strategischen Fehler.
Wenn wir jetzt aber die Energiewende schaffen wollen, und die wollen wir, müssen wir schaffen, und auch uns unabhängiger machen wollen von Energielieferungen, zum Beispiel aus Russland, dann brauchen wir diesen Ausbau und dafür brauchen wir eben auch die Produktionsstandorte. Dazu brauchen wir die Wertschöpfungskette und wir brauchen vor allem auch die Fachkräfte, die jetzt in Rostock vor die Tür gesetzt werden.
Dass Nordex nun auf den globalen Kostendruck unter den Anlagenherstellern reagiert, könnte aber durchaus auch Vorteile für die Energiewende in Deutschland haben, so Paul Lehmann.
Weil es natürlich bedeutet, dass die Windräder billiger produziert werden, dass die Energiewende in Deutschland günstiger wird. Es hat aber natürlich den Haken, dass man sich stärker abhängig macht von internationalen Lieferketten. Und das kann natürlich, das haben wir jetzt ja gerade gesehen, zum Problem werden.
Die Hauptversammlung von Nordex geht in diesen Minuten gerade zu Ende. Informationen darüber, ob die Aktionärinnen und Aktionäre den Kurs der Unternehmensspitze mittragen, gibt es bisher nicht.
Unser Hamburg-Korrespondent Axel Schröder über die Hauptversammlung bei Nordex. Und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Und auch hier geht es noch einmal um die Inflation. Und zwar um die Inflation in Deutschland, die sich im Mai weiter beschleunigt hat. Wie das Statistische Bundesamt in einer ersten Schätzung mitteilte, kosteten Waren und Dienstleistungen durchschnittlich 7,9% mehr als ein Jahr zuvor.
Das Handelsblatt schreibt: Die Inflation ist gekommen, um zu bleiben. Und wer, wenn nicht die Notenbank, trägt die Verantwortung dafür? Geradezu trotzig haben EZB-Präsidentin Lagarde und ihre Mannschaft lange Monate an ihrer Interpretation der Datenlage festgehalten. Erst waren es nur Basiseffekte, später pandemiebedingte Sondereffekte. Stets aber handelte es sich um ein vorübergehendes Phänomen. Aus heutiger Sicht wirken die Beschwichtigungen wie Hohn. Die Heilbronner Stimme ist folgender Meinung: Nun erleben wir die Geldentwertung, die manche seit 15 Jahren erwarten. Doch die Mechanismen einer Inflation sind nicht so vorhersehbar, wie sie nun rückblickend erscheinen mögen. Vieles kam zusammen, um jetzt die Energie-, Rohstoff- und Nahrungsmittelpreise explodieren zu lassen. Vieles muss wieder zusammenkommen, um diese Entwicklung zu bremsen. Noch höher als die Inflation ist die Ungerechtigkeit, die mit ihr einhergeht. Unternehmen können die unübersichtliche Situation teils zu ihrem Vorteil nutzen, andere ächzen und laufen Gefahr, in die Insolvenz zu schlittern. Wie sehr ein Privatverbraucher betroffen ist, hängt davon ab, wie lang der Weg zur Arbeit ist, wie die Wohnung geheizt wird und welche Anschaffungen anstehen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung notiert: Die Inflationsrate kratzt an der 8%-Marke. Der Anstieg macht die Regierung nervös, vor allem die von den Landeswählern abgestrafte SPD, die im Herbst Niedersachsen verteidigen will, fühlt sich zu immer neuen Versprechen berufen. Statt die Wirkung der teils noch nicht in Kraft getretenen Entlastungspakete abzuwarten, lockt ihr Sozialminister Heil schon wieder mit mehr, einem Klimageld bis hoch in die Mittelschicht und einem Bürgergeld, das 10% über der Grundsicherung liegen könnte. Die Augsburger Allgemeine thematisiert den ab morgen geltenden Tankrabatt. In Deutschland sind 47 Millionen Autos zugelassen. Deren Fahrer ärgern sich seit Monaten über die enormen Preissprünge bei Benzin und Diesel. Finanzminister Lindner wollte diesen Millionen Wählern etwas Gutes tun. Wenn sie in den nächsten 3 Monaten tanken und weniger bezahlen als zuletzt, sollen sie an die FDP denken. So einfach funktioniert manchmal Politik, zumindest im Prinzip. In der Praxis könnte der Tankrabatt zu einem Gewinntreiber der Ölkonzerne werden, die wegen des Krieges in der Ukraine und der Sorge vor einem Energieembargo den Profit ohnehin massiv steigern können. Denn die Versuchung ist für die Unternehmen groß, den Rabatt oder einen Teil davon einzustreichen, ohne die Preise zu senken.
Und mit diesem Hinweis auf die Versuchung, die lockt, wenn es um mehr Profit geht als bisher, endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Ute Reckers begrüßte dann gleich zur Sendung Deutschland heute unter anderem mit einem Beitrag über das 9-Euro-Ticket. Was bringt's, wenn kaum ein Bus fährt, ist die Frage. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.